starten in eine neue Podcast-Folge. Hallo liebe Zuhörer und hallo Sina!
Hallo Nina!
Lang ist her, dass wir zwar hier saßen.
Aber immer wieder gern und ich habe mich schon so drauf gefreut.
Das freut mich, denn ich habe mich auch sehr drauf gefreut. Ich bin gespannt, was du für Buchtipps wieder dabei hast. Wieder was fürs Herz.
Wieder was fürs Herz, ja.
Das ist auch schön.
Eigentlich nur was fürs Herz, wenn ich so darüber nachdenke. Es sind drei Titel, die was fürs Herz sind, ja.
Okay, sehr schön. Dann ich habe natürlich mal wieder einen Fantasy-Titel dabei. Ich habe ein Geschichts-Belletristik-Buch, von dem ich sehr gerne berichten werde. Und ich habe auch so ein bisschen was fürs Herz.
Oha, da bin ich ja jetzt neugierig.
Mhm.
Mhm. Mhm. Das bin ich doch eigentlich.
Ja, ist... Ja, ist auch ein schönes Buch, eine schöne Geschichte, aber war letzten Endes dann doch nicht so was für mich. Aber ich weiß Leute, für die es was ist, auf jeden Fall.
Ist immer ganz wichtig, ganz genau.
Richtig. Hm. Möchtest du anfangen?
Ja, wenn du magst.
Ja, gerne.
Also, ich habe heute mitgebracht, einmal, damit fangen wir auch an, das war eines meiner Lieblingsbücher im April, als ich krank gewesen bin, und das heißt Das kleine Café in Kopenhagen von der Julie Kaplan oder Kaplan oder wie man sie auch immer ausspricht. Ich bin da nicht so gut im Englischen, dürfte mir nicht so übel nehmen, und ist schon ein älteres Taschenbuch, im Rowohlt Verlag erschienen 2018 und gehört zu einer Reihe, die aus mittlerweile, soweit ich das, 6 Bänden besteht. Und das neueste ist auch erst in diesem Monat erschienen. Das ist Das kleine Cottage in Irland. Steht mittlerweile sogar auf der Bestsellerliste.
Richtig.
Fand ich sehr interessant. Warum fand ich das Buch so toll? Dieses Buch ist so schön geschrieben, dass ich unglaublich Bock auf Kopenhagen bekommen habe und letztendlich auch eine Reise im Oktober dahin gebucht habe. Weil die das, wie soll ich das sagen, einen das Gefühl vermittelt, ja, diese Stadt muss man sehen, und dieses Gefühl von Hücke, weil die Dänen sind eines der glücklichsten Länder in Europa und das liegt an dem Hücke-Gefühl. Und dieses Buch vermittelt einem das ganz gut, was das bedeutet, dass die Menschen dort sehr viel gelassener mit Problemen umgehen und auch mit ihren mit Arbeit auch, also nicht so wie die Deutschen, sag ich jetzt mal. Und es ist natürlich wieder eine schöne Liebesgeschichte dabei, die mir auch sehr gut gefallen hat. Also sie ist eine PR-Managerin und soll quasi 6 Journalisten dazu bekommen, für ein Kaufhaus zu werben, was in London entstehen soll, was aber aus Dänemark ist, so mit dem Hücke-Gefühl. Und diese 6 Journalisten sind unterschiedlich, wie sie nur sein können. Und einer davon ist natürlich besonders schwierig. Und und aus den beiden entwickelt sich natürlich was. So.
Natürlich.
Natürlich, so.
Sollte es auch anders sein.
Richtig, aber die Nebencharaktere haben auch so viel Spaß gemacht, weil das so eine Verbundenheit letztendlich dargestellt hat und nicht immer alles so ist, wie es scheint. Und das hat wirklich Spaß gemacht, weil das wieder so vielschichtige Charaktere sind, die auch tatsächlich, soweit ich weiß, in Band 2 auf jeden Fall eines der Charaktere weiter gesponnen wird. Das spielt dann in New York, in Brooklyn, genau. Da geht es um eine Bäckerei. Und habe ich noch nicht gelesen, aber ich kann jedem nur diese Reihe ans Herz legen, weil das so... Ja, man will dahin. Und ich denke fast, wenn ich dann so die Bäckerei in Brooklyn lese oder quasi die Cottage in Irland, dass ich genauso Bock habe, nach Irland zu reisen oder dann unbedingt mal nach Brooklyn will oder so. Und das macht die ganz toll. Das hat wirklich so, weil die, da ist ja nicht nur die Liebesgeschichte, sondern du erfährst auch sehr viel von der Stadt, wo man hingehen soll und was man gesehen haben soll oder was man essen soll. Also ich freue mich unbedingt auf die, Moment, wie ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich mir das nie merken kann, wie die Dinger heißen, diese Zimtschnecken. Snackle. Warte mal, wo habe ich mir das aufgeschrieben?
Kanelsnäckle?
Ja, Kanelsnäckle, so heißen die. Und das ist wohl so traditionell, das soll man unbedingt essen und am besten auch in so ein uriges Café gehen.
Sollst du. Nicht nur in Dänemark, aber haben wir in Schweden auch gemacht, als wir da Urlaub gemacht haben, eine kleine Bäckerei, und haben uns da die Zimtschnecke geholt. sind super.
Ja.
Okay. Egal, wo du in Skandinavien bist, isst Zimtschnecken.
Okay, ich freue mich jedenfalls drauf. Und wie gesagt, lest Julie Kaplan, die ist toll. Leichte, schöne Sommerlektüre, was fürs Herz und wo man auch von verschiedenen Orten was erfährt und auch Lust darauf bekommt, sie zu besuchen.
Mhm. Alleine als du das schon sagtest, mit, dass du da jetzt deswegen nach Kopenhagen möchtest, möchte ich ja auch unbedingt mal. Aber dann hatte ich auf einmal dieses Cottage in Irland in der Hand und dachte mir so, sollte ich dem Ganzen auch mal eine Chance geben, aber ich warte jetzt erstmal, vielleicht schreibt sie ja noch den Pub in Embra oder so und dann hole ich mir das.
Bin gespannt, was da noch so kommt von ihr.
Also wenn da irgendwas zum Thema Schottland kommt, bin ich auf jeden Fall dabei. Zu Norwegen hat sie auch noch nichts, ne? Ich meine nicht.
Nee, ich glaube...
Brooklyn war...
Ach, jetzt nagel mich mal nicht darauf fest. Da fehlen ja noch drei Titel, die dazwischen stecken, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Also wir können jetzt nicht garantieren, wo die anderen drei noch spielen. Auf jeden Fall eins in Brooklyn, eins in London und Kopenhagen.
Ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster und wage zu behaupten, eins spielt in Paris.
Doch, ja, Paris war dabei. Die kleine Patisserie in Paris. Genau, also Paris ist auf jeden Fall dabei. Ja, genau.
Sehr schön.
Richtig, gut geraten. Jetzt, wo du es sagst, da fehlen nur noch zwei. Aber das könnt ihr ja alles nachrecherchieren oder ihr kommt einfach bei uns vorbei und dann helfen wir euch dabei. Mhm. Sind wir ja ganz flott da drin. Ja. Genau, das wäre jetzt so mein Tipp. Soll ich
fehlt von ihrer Reihe, kurzer Einwurf, vielleicht kommt ja noch eine Geschichte, die irgendwo im asiatischen Raum spielt.
Das wäre mal ganz interessant, wenn das mal ein bisschen über das Europäische hinausgeht. Mhm. Das stimmt.
Ich meine, gut, auch. Brooklyn, damit hast du ja schon mal Amerika, aber fehlt noch der Osten, finde ich.
Ne? Genau, der Osten fehlt noch, das stimmt. Aber vielleicht ist das auch nicht so einfach. Oder es ist nicht ihr Interessengebiet, das weiß man
das
nicht.
Das kann so natürlich genau auch sein, klar.
Aber das, was ich gelesen habe, hat Spaß gemacht.
Genau. Das ist die Hauptsache. Sehr cool.
Soll ich weitermachen oder willst du anfangen?
Kannst sehr gerne weitermachen, okay, wie du möchtest.
Nö, dann mache ich auch gerne weiter.
Ja.
Das zweite ist auch wieder eine schöne Liebeskomödie. Aha. Ich sage das so mal ganz klassisch, eine Liebeskomödie.
Ja.
Das Buch heißt Zwei Herzen unter 8 Millionen und spielt in der schönen Stadt New York. So. Und auch da gab es Teile, da hatte ich das Gefühl, okay, ich war noch nie ein Fan von New York und mein Freund will immer, dass ich damit fliege und habe immer gesagt, ach nein, New York. Aber auch hier muss ich sagen, gab es ein, zwei Stellen, bei denen ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht möchtest du das New Yorker Leben mal kennenlernen oder die Stadt einfach auch mal sehen. Also auch da gab es so Parallelen und die Autorin heißt Kate Spencer. Ist im Penguin Verlag erschienen und ebenfalls ein Taschenbuch. Und die Autorin hat halt geschrieben, das erfährt man aber nur als Buchhändler, muss ich dazu sagen, weil das im Leseexemplar drinne steht, dass sie ein Fan von den früheren Filmen der 80er und 90er Jahren, so ganz klassisch mit Happy End, Verwirrungen und so weiter ist. Und das, upsala, hoffentlich hört man das jetzt nicht. Mein Magen knurrt ein bisschen. Nehmt's nicht übel. Es hat jetzt gerade ein bisschen geknurrt und gekrummelt, aber mir geht es gut.
Ich kann dir sagen, man hört das nicht. Du hättest es jetzt ganz einfach vertuschen können.
Gut, kannst es ja immer noch rausschneiden.
Ach nein, wir sind auch nur Menschen, die Hunger haben.
Okay, also wo war ich denn geblieben? Genau, sie ist ein Fan der Filme der 80er und 90er, wo es wirklich so um dieses wirklich typische, klassische Happy End geht. Also wirklich, dann weißt du auch, wohin das Buch geht. Und da, bei ihr geht's halt darum, dass es um Fran und Hayes oder Hayes geht. Und Fran verliert ihren Job und hat ein teures Kleid an dem Tag an, geht in die nächste U-Bahn-Station und bleibt mit diesem teuren Kleid in der Tür hängen. Und die U-Bahn fährt ab und ihr Kleid zerreißt in zwei Teile. Wir können uns jetzt als Frauen jeder vorstellen, wie das ist, wenn man unter dem Kleid vielleicht nur noch Unterwäsche trägt und dieses Kleid hinten aufreißt und du mitten in einer U-Bahn stehst und nur noch denkst, du möchtest jetzt sterben. Und zwar sofort. Auf der Stelle und
hoffentlich geht der Boden jetzt auf und verschluckt einen und man landet direkt in der Hölle.
Genau. Und es gibt natürlich ganz klassischerweise Leute, die einen völlig ignorieren, wie das in jeder Großstadt ist, wahrscheinlich nicht nur in New York, und ein paar ältere Damen, die vielleicht der Meinung sind, ach, ein paar Heftnadeln und da können wir ihr Kleid hinten zusammenhalten. Mhm. Und dann gibt es Hayes. Und der hat einen Sakko und ein teures, wie nennt man diese? Jackett, genau.
Jackett?
Ein teures Jackett an, okay, von einer sehr teuren Marke. Der steht einfach auf und reicht ihr das und sie sagt, hier, nimm einfach das, dann verbirgst du das. Und sie ist vollkommen verwirrt, warum er das einfach macht. Und dann hält die U-Bahn und sie fliegt auf ihn. Und ich erzähle das aus dem einfachen Grund, weil alles nämlich per Fotos festgehalten wird und bei Instagram landet.
Ach so, liebe Güte.
Richtig, das landet alles bei Instagram und aus dieser ganzen Situation, die so einfach ist, wie sie ist, wo nichts eigentlich hineininterpretiert werden kann, wird in Instagram daraus die größte Liebesstory aller Zeiten gemacht. Die beiden kennen sich überhaupt nicht.
So. Okay.
So, die beiden kennen sich nicht und sagen sich nach diesem Treffen, oder vor allen Dingen Fran sagt sich das, hoffentlich sehe ich denjenigen nie wieder. Und er hat sich auch nur gedacht, was habe ich getan? Warum habe ich ihm mein teures Jackett gegeben und so weiter und so fort? Nee, aber Instagram macht das alles viral und die werden letztendlich ins Fernsehen eingeladen und müssen sich dann erklären und so weiter und so fort. Und er arbeitet im Finanzsektor, aber auf... Finde ich ganz spannend, wenn es das wirklich gibt, das habe ich keine Ahnung, dass die sich überlegt haben, alle ihre Gewinne an wohltätige Zwecke weiterzugeben. Also das muss immer alles irgendwie was Wohltätiges dabei rausspringen, weil die keinen Bock mehr auf die normale Wall Street hatten und ihre eigene Firma gegründet haben. So, also eigentlich ein lieber Kerl. So, der verschroben ist, aber eigentlich ganz lieb. Sie ist Einrichterin sozusagen und macht sich aufgrund dieser Fernsehsendung ganz spontan mal selbstständig. Und dann beginnen die ganzen Verwirrungen. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, außer dass es wirklich was fürs Herz ist und man es unbedingt lesen sollte, wenn man sowas mag. Mhm. Und es hat natürlich das typische, klassische Happy End. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte, die man im Sommer auf dem Liegestuhl oder am Strand runterlesen kann.
Mhm.
Hat mir viel Spaß gemacht, so.
Das also, merkt man, ja, auf jeden Fall.
Ja,
also
ja,
sie hat eine typische 80er Liebeskomödie genommen und die ins 21. Jahrhundert verfrachtet.
Eigentlich kann man das so sagen, ja.
Ist, weißt du das, ist, an welchem, ich sag jetzt mal Film oder Serie der 80er, sie sich da irgendwie hat inspirieren lassen?
Nein,
oder so?
allgemeine amerikanische Liebeskomödien, fällt mir jetzt spontan ein, die auch in den 80er und 90ern gespielt hat. Da gab es so einen Weihnachtsfilm mal, das weiß ich noch. Oder wie vielleicht Message in a Bottle oder sowas. Also das sind ja halt so ganz klassische Geschichten, bei denen du weißt, alles klar, die sehen sich, die verlieben sich auf eine gewisse Art, sehen sich vielleicht dann nicht wieder, dann gibt's Verwirrungen, dann gibt's ein Auf und dann gibt's ein ganz großes Tief und dann finden sie sich wieder.
Mhm.
Und so ist das auch aufgebaut. Und wenn man das halt von vornherein weiß, dann weiß man auch, worauf man sich mit dieser Geschichte einlässt. Und es ist auch lustig, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch ein paar sehr humorvolle Momente, bei denen du dir echt nur denkst, okay, alles klar. Ja, also wie gesagt, einfach nur lesen und Spaß haben bei Literatur. Also es ist immer so meine Philosophie, jeder geht ja anders mit Literatur um oder mit Büchern. Für mich war es immer wichtig, Hauptsache der Mensch liest und er hat Spaß bei dem, was er liest. Und wenn er unbedingt ein Mathebuch lesen will oder ein Sachbuch lesen will oder ein Comic lesen will oder von mir aus auch nur ein Bilderbuch an sich ansehen will, ist mir das egal, weil alles bildet und man entwickelt sich weiter.
Richtig.
Und für mich war es immer wichtig, dass mir Literatur Spaß macht. Das muss jetzt nicht das Allertiefsinnigste sein, sage ich jetzt mal, sondern die muss mir Spaß machen.
Richtig, es muss Spaß machen, das sehe ich auch so. Und wenn du auf der 20-minütigen Zugfahrt einfach nur im Zug sitzt und deinen Manga lesen möchtest.
Genau so.
Ich finde sowieso, da irgendwie auf eine Intelligenz oder sonst irgendwas zu schließen bei dem, was man liest, ist absoluter Quatsch. Und vor allem auch auf gewisse Interessen zu schließen, ist absoluter Quatsch. Weil ich habe das nämlich zum Beispiel auch, ich habe früher extremst viel Manga gelesen, heute immer noch ganz gerne mal. Aber gerade Mangas haben bei mir Interessengebiete für andere Sachen noch geöffnet.
Mhm.
Und ja, da dann nur zu sagen, ja, okay, liest Manga oder Comics.
Nee, ja, finde ich totaler Quatsch.
Ist auch absoluter Quatsch. Weil gerade dadurch bin ich zum Beispiel auch zu Mythen und jetzt zu Geschichtsbüchern gekommen, weil gerade auch in Mangas werden halt, es wird sich ja auch von der Realität Inspiration herangezogen. Und wenn man sich dafür genau interessiert, geht man dieser Inspiration ja auch nach und guckt sich dann halt an, okay, worauf ist das Ganze denn basierend?
Richtig, ganz genau. Und das ist ja wie bei jedem klassischen Fantasy-Roman, kommst du vielleicht dann plötzlich auf die Idee, aha, das hat ja doch irgendwann einen realen Bezug oder einen Mythenbezug oder sowas. Ja. Und dann möchtest du dich vielleicht über diese Sache doch nochmal auf andere Weise informieren. Richtig. Und du bist auf die Idee gekommen, weil du einen Fantasy-Roman gelesen hast.
Richtig, das heißt ja nicht, dass ich jetzt nur auf Fantasy oder auf irgendwas Besonderes festgefahren bin.
Richtig.
Hauptsache lesen mit Spaß. Das ist das, was wir hier wegnehmen.
Das ist das wirklich das Motto, Hauptsache lesen macht Spaß. Und das sollte auch einfach so bleiben. Lesen sollte kein Muss sein, lesen sollte nicht was Auferzwungenes sein, sondern es sollte einem genau nicht, Spaß machen.
Nicht unter Druck lesen und auch eine wichtige Lektion, die wir, glaube ich, alle mal gelernt haben. Ein Buch, was einem nicht gefällt, muss man nicht zu Ende lesen.
Richtig, ganz genau.
Wenn man keinen Spaß dabei hat, sogar nach der 100. oder 200. Seite, packt es weg.
Richtig.
Oder legt es beiseite und lest es irgendwann anders weiter, weil manchmal ist es auch einfach nur der falsche Zeitpunkt für ein Buch. Habe ich auch schon öfter.
Und immer mal so ein Tipp von unserer Seite, es gibt auch so Bücher, die habe ich in der Vergangenheit gelesen, da würden wir euch schon sagen, gebt dem Buch mal mehr als 200 Seiten eine Chance. Manchmal kommt irgendetwas, was erst im zweiten Plot oder so wirklich alles erklärt oder spannend ist. Das gibt es tatsächlich auch und dafür sind wir da, weil wir das dann schon gelesen haben und uns vielleicht gedacht haben, okay, lesen wir doch mal in der zweiten Hälfte nochmal quer oder so und haben dann festgestellt, okay, ich gehe jetzt vielleicht doch nochmal zurück und gebe dem Ganzen nochmal eine Chance oder so.
Ich mache da auch immer sehr gerne diesen Serienvergleich. Eine Serie muss nicht ab der ersten Folge absolut spannend sein und ich muss davor sitzen so, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Ich meine, wenn es so ist, ist nochmal umso besser. Aber wenn eine erste Folge ruhig anfängt, erstmal die Charaktere vorstellt, die Welt aufbaut, in der wir uns befinden, dann ist das völlig okay. Nur so ab der zweiten, dritten sollte schon mal so langsam was los sein.
Da sollte unbedingt mal was passieren.
Richtig.
Genau. So, ihr Lieben, ich habe tatsächlich noch ein Buch mit, was jetzt nicht ganz so fürs Herz ist, wie ich gerade festgestellt habe. Das hatte ich vergessen, aber es ist auch eins meiner emotionalsten Bücher in diesem Jahr.
Das ist das, von dem du mir erzählt hast.
Richtig.
Das eine.
Genau, das eine. Das ist von Anna McPartlin.
Mhm.
Warten auf ein Wunder.
Ja.
Ich möchte zu ihr erstmal was sagen, dass sie vor einigen Jahren ein Buch geschrieben hat. Deswegen mag ich die Autorin sehr. Die hat geschrieben, Die letzten Tage von Rabbit Heiß. So.
Mhm.
Und dieses Buch hat mich vor vielen Jahren, wie gesagt, ist 7 Jahre her, sehr bewegt. Das ist eine Hospizgeschichte. Das wird wirklich aus der Sicht von Rabbit geschrieben, die stirbt. So. Und die muss halt, das ist kein Spoiler, das erfährt man tatsächlich, das ist ja wirklich eine Hospizgeschichte.
Ja.
Das fängt halt auch damit an, dass man weiß, ihr Leben läuft ab. Mhm. Und die hat noch einiges zu klären.
Okay.
Einiges zu klären mit ihren Verwandten, mit ihrem Kind. Und das hat mich ganz, ganz, ganz tief bewegt. Also die hat eine sehr authentische Sprache, die auch mal etwas härter sein kann. Mhm. Also die nimmt manchmal auch etwas härtere Worte in den Mund, sagen wir es mal so. Ne? Also das ist jetzt nicht nur suffisant, sondern das ist wirklich auch, dass du denkst, ah ja, okay, also da kommt auch mal das Wort Fuck vor, sagen wir es mal so. Ja,
okay.
Genau. So. Und dieses Buch ist vor allem, also ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Mann lesen möchte, bin ich jetzt mal ehrlich, das ist glaube ich eher was für Frauen, aber es ist trotzdem schwierig. In diesem Buch geht es darum, dass es spielt in Dublin, einmal in Dublin 1976 und einmal in der heutigen Zeit 2010 in dem Fall. Mich hat das Buch schockiert und bewegt. Weil ich nicht wusste, dass es noch Länder in Europa gibt, die zu diesem Zeit, 1976, noch so rückständig gewesen sind. Meiner Meinung nach, wirklich rückständig. Gerade was Frauen und ungewollte Schwangerschaften betrifft. Also 1976 ist es eine 16-Jährige, die schwanger wird und da hat nicht der Typ die Schuld, sondern da hat sie die Schuld. Sie hat sich schwängern lassen und wird dann quasi abgeschoben in so ein Heim, das von Nonnen betrieben wird. Und wenn man das liest, denkt man sich nur so, okay, da kannst du jeglichen Glauben an irgendetwas verlieren, weil du dir nur denkst, diese Nonnen sind ja, die kommen aus der Hölle, die sind der Hölle entsprungen. Was die mit den Mädels anstellen, hat mich nur zutiefst schockiert. Und da kannst du einfach nur, also das wird auch wirklich beschrieben, wie, was die zu den Frauen sagen während der Geburt und so weiter. Und das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Also zum Beispiel, es soll sie unten zerfetzen und zerreißen und sie soll büßen. Und du denkst dir nur so, okay, dafür, dass sie 16 Jahre ist und naiv gewesen ist und die Verhütung nicht geklappt hat. Na, das ist ja super. Und das ist 1976. 2010 spielt es in so einer Selbsthilfegruppe mit verschiedensten Frauen, die schwanger werden wollen, können oder eben nicht. Und aus den ganz unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Die eine setzt ihre Ehe aufs Spiel, weil sie die 100. gefühlte Befruchtung machen will auf schwierigste Art und Weise und verliert quasi fast ihren Ehemann durch diese ganze Geschichte. Die andere möchte gerne mit ihrer Freundin schwanger werden. Die Freundin will aber eigentlich gar nicht, so hat man so das Gefühl. Und dann gibt's noch Ronnie. Und Ronnie hat ein Geheimnis. Und das erfährt man auch erst ganz spät, was mit ihr eigentlich los ist. Aber die bringt diese Gruppe Stück für Stück zusammen. Und es entsteht da eine ganz eigene Dynamik des Zusammenhaltes. Man lernt sehr viel über Frauen, die einen Kinderwunsch haben oder den Kinderwunsch nicht haben. Und den Kinderwunsch, der sich nie erfüllen wird. Und um Partnerschaften, wie die damit umgehen. Und das hat mich auch sehr bewegt. Also wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, wer sich das Buch gerne durchlesen möchte. Wahrscheinlich nicht unbedingt Frauen, die in so einer Situation sind. Bin ich ganz ehrlich. Das könnte zu weh tun oder vielleicht hilft es ja auch. Vielleicht hilft es ja auch. Hat mich wieder unglaublich bewegt. Hat kein klassisches Happy End, aber man kann sich denken, dass 1976 eine Rolle spielt für 2010. Mhm. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mhm. So, ich finde, man sollte es lesen, alleine schon deswegen, weil es bewegt. Mhm. So, und mich auch wirklich tief schockiert auf eine gewisse Art zurückgelassen hat. Und ich mich dann auch wirklich noch mit Dublin und mit der Zeit und so auseinandergesetzt habe und wirklich festgestellt habe, okay, das ist ein katholisches Land und die sind sehr lange so mit Frauen umgegangen. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Wobei ich auch, ich erwähne das Buch aus dem einfachen Grund, dass jetzt in Amerika zum Beispiel auch die unglaublichsten Sachen vorgehen, bei denen ich nur den Kopf schütteln kann. Ich mir denke, okay, Deutschland macht einen Schritt nach vorne, indem das Werbeverbot von Abtreibungen aufgehoben wird. Das heißt, man darf jetzt in Deutschland aktiv dafür werben. Und in Amerika geht man gefühlt 100 Schritte zurück, weil jetzt jeder Staat selber entscheiden kann, ob abgetrieben werden kann und es sogar Frauen verfolgt werden können.
Nicht nur die Frauen, sondern auch jeder, der der Frau dabei hilft.
Richtig, Ärzte.
Alle einfach. Mhm.
Und ich habe mir echt gedacht, okay, wir bewegen uns nach vorne und die bewegen sich zurück ins Mittelalter. Wo, ja. wo führt denn diese Reise hin? Ich habe echt gedacht, ich spinne, als ich das in den letzten Wochen so verfolgt habe.
Nicht nur du, es herrscht ein kollektives Kopfschütteln und absolute Verzweiflung, würde ich sagen, was dieses Thema angeht.
Mhm. Ich kann verstehen, dass es jeder Mensch hat vielleicht eine andere Einstellung zu diesem Thema. Mhm. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Es gibt auch Menschen, die ich kenne, die mir sagen, Abtreibungen kommen nicht in Frage. Aber die würden niemals jemand anders da reinreden wollen und so weiter. Ich finde, das ist immer noch eine ganz persönliche und individuelle Entscheidung, warum du das machst. Das machst du doch nicht einfach so. Das hat doch meistens wirklich tiefsinnige Gründe, warum du dich für diesen Schritt entscheidest. So, ich kann verstehen, dass in Amerika anscheinend diese Entscheidung jetzt gefallen ist. Die ist trotzdem falsch. Aber ich habe mich belesen, dass man wohl in Amerika bis sehr spät abtreiben durfte. Bis sehr, sehr spät, was in Deutschland schon gar nicht mehr geht, weil es, ich glaube, bis zur 27. Woche, aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ist, glaube ich, dann echt weit. Und in Deutschland geht das ja nur bis zu 3 Monaten und wahrscheinlich lag da die ganze Schwierigkeit. Trotzdem ist die Entscheidung, die jetzt gefallen ist, völlig daneben.
Mhm. So. Die ist sehr radikal, die Entscheidung. Ja.
Genau. Und ich glaube, dass es zu massiven Problemen kommen wird auf Dauer. Und die Frauen tun mir jetzt echt schon leid und auch die Ärzte und Helfer und
wird es, weil die gefährden durch dieses Gesetz mehrere Leben. Das Leben der Frau, das Leben des ungeborenen Kindes in dem Fall. Weil die Frauen werden trotzdem versuchen, irgendwo ihr Kind abtreiben zu lassen, wenn sie das denn möchten.
Richtig.
Und da werden auch einige Komplikationen dann auftreten.
Genau. Also wie gesagt, es gibt halt so sehr schwierige Themen und ich weiß nicht, warum die McPartlin dann vielleicht so einen Sinn dafür schon hatte oder so. Ist für mich trotzdem ein sehr, sehr lesenswertes Buch, was schwierig ist. Also es ist nichts fürs Herz in dem Fall, sondern es lässt einen sehr nachdenklich zurück. Zumindest hat es mich so zurückgelassen.
Dann wäre es ja vielleicht sogar eher mal was für mich, so ein dramatisches Buch.
Das ist, ja. Es hat aber auch nette Momente. Also es gibt auch so Momente, da hast du das Gefühl, die Frauen haben echt einen tollen Zusammenhalt auf einmal. Und das geht einem auch sehr nah.
Ich glaube, solche Momente braucht dieses Buch auch dringend, weil dem Rest der Geschichte, also irgendwo muss ja so ein Hoffnungsschimmer noch drin sein. Ansonsten hast du da so ein depressives Buch à la Hanya Yanagihara.
Richtig. Also es hat nicht nur schlechte Seiten, das Buch. Es ist sehr realistisch, sagen wir es mal so. Das einzige Thema, was ausgelassen wird, das möchte ich bitte für alle Frauen, die in so einer Situation sind, es wird ausgelassen, dass natürlich so In-vitro-Befruchtungen sehr teuer sind. Dieses Thema der Kosten wird komplett ausgespart in diesem Buch.
Okay.
Wollte ich nur mal so erwähnt haben, dass es hier geht es nicht um die finanzielle Seite der ganzen Geschichte, sondern nur um die rein emotionale Seite.
Mhm.
So, und das fand ich denke, das ist schon sehr, sehr wichtig, weil ich da auch zwischendurch noch mal in anderen Kommentaren gelesen habe, dass einige das bemängelt haben. Aber ich denke, du kannst dich in einem Buch nicht um alle Seiten der ganzen Geschichte kümmern, sondern du fokussierst dich ja auf etwas, was in dem Moment dir wichtig ist an der Gesamtgeschichte.
Ja.
So, genau. Und eigentlich sind es ja nur 3 Bücher, aber ich habe jetzt mal gedacht, komm, ich sag noch was für die jungen Mädels.
Du
ich habe noch ein viertes.
Ein viertes mit reingemogelt,
ihr Lieben. Und zwar für die Jüngeren, nicht die Teenies, sondern die jungen Erwachsenen. Und zwar Mona Kasten hat ja ein neues Buch geschrieben.
Die fehlte noch.
Ja, genau. Die hat ja die Reihe Save Me, Save Us, Save You geschrieben. Richtige Reihenfolge war es wahrscheinlich jetzt nicht. Und wer Mona Kasten kennt und liebt, der wird wahrscheinlich auch mit dem Buch wieder was anfangen können. Das wird ein Zweiteiler werden, kein Dreiteiler. Ist im Lux Verlag diesmal erschienen, mit der Altersangabe auch ab 16. Wobei,
Nicht ganz gerechtfertigt,
weil ich glaube, dass auch 15-Jährige schon so weit sind, das zu verstehen oder so. Also das ist immer so eine Interpretationssache. Gut, für 12, 13, 14 würde ich es noch nicht in die Hand drücken.
Sagen wir es mal so, also bei Büchern ist es ja jetzt nicht wie bei DVDs so ein FSK-Siegel, sondern es ist ja wirklich eine Altersempfehlung.
Richtig. Also es wird auf ein, zwei Stellen expliziter, sagen wir es mal so. Deswegen ist es ja auch kein Jugendbuch und steht auch nicht in der Jugendbuchabteilung, sondern bei den jungen Erwachsenen. Und das ist so eine schöne Stars-Rocker-Geschichte. Also sie ist eine Web-Moderatorin, also Web-Radio-Moderatorin, die ihre eigene Firma hat und so im Kommen ist, sie hört anderen zu. Sie hört zu und stellt Fragen, die wohl die Stars nicht so gestellt bekommen sonst. Sondern sie stellt tiefgründigere Fragen. So. Und die Geschichte fängt halt damit an, dass ihre Lieblingsband aus Jugendtagen quasi zusagt, von ihr befragt zu werden. Und diese Band heißt Scarlet Luck und ist so eine Jungsband oder Männerband, sagen wir es mal so. Und aber das Ganze geht natürlich komplett nach hinten los, weil das als Prank heute bezeichnet wird. Dabei war es keiner. Also die kommen dort rein und dort ist dann eine Kondompackung auf der Couch und das geht dann total viral und die wird gedisst und auch gemobbt übers Internet. Das ist wirklich mit Cybermobbing und allem drum und drum. Und die beiden Charaktere, also es ist einmal der Schlagzeuger und einmal sie, die haben die unterschiedlichsten Probleme, die echt schwerwiegend sind. Also wirklich, wobei bei ihm weiß man bis jetzt noch nicht genau, was er eigentlich durchgemacht hat, außer dass er sich nicht berühren lassen will von niemanden und schon gar nicht von Frauen. da weiß man nicht so genau, also man hat zwar Vermutungen, aber so ganz klar wird man nicht so aus der ganzen Geschichte bisher, deswegen wird es auch ein Zweiteiler. Und sie hat sowieso schon mit Selbstwertgefühlen Probleme und mit Ängsten und so. Also eigentlich eine schlechte Kombination für zwei Menschen, aber wie das ja immer so bei romantischen Liebesgeschichten ist, man findet Wege oder auch nicht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Okay, also
aber ich will den zweiten Teil lesen.
Zwei Liebesinteressenten mit ordentlich Gepäck.
Richtig. Nichts für dich. Überhaupt okay. Nichts für dich. Glaub mir. Schon. Aber ich kenne ganz viele, für die das was ist.
Ja. Weil man eben das seine.
Richtig, weil man ja auch wissen will, wie geht's mit denen weiter. Mhm. Genau. Also von daher, Mona Kasten hat ein neues Buch geschrieben. Leseempfehlung. Es heißt übrigens Lovely Heart. Das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen.
Wollte gerade fragen, wie heißt das Buch denn?
Genau.
Lovely Heart.
Genau.
Im Lux Verlag.
Richtig.
Schön.
So, ich habe noch zwei Bücher in Ausblick, zu denen ich nicht viel sagen werde, außer dass ich mich auf diese beiden Bücher freue. Ihr hört mich ja im Juli nochmal mit der Nina. Und über das eine Buch werde ich dann auch schon definitiv sprechen können, über das andere Buch leider noch nicht, weil das erst Ende August erscheint. Das werdet ihr dann später mal von mir auf Instagram oder
genau,
so
hören. Das werdet ihr auf Instagram dann sehen. Haben wir einen ganz großen Post zu.
Genau. Also, mit dem Einbuch habe ich sogar schon die Woche angefangen und ich bin schwer begeistert. Ich hätte es nicht gedacht, dass es mich so derbe am Lesen hält, weil es gar nicht so meine Richtung ist. Das ist von der Bonnie Garmus, also wird G-A-R-M-U-S geschrieben. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und heißt Eine Frage der Chemie. Steht tatsächlich auf Platz 2 aktuell der Bestsellerliste. Und mir hat eine Kundin so von diesem Buch vorgeschwärmt, dass ich nur dachte, okay, ich probier's mal. Und ich bin bei der Hälfte und kann sagen, ja, ich kann's verstehen.
Mhm.
Warum? Erzähle ich euch aber erst in einem Monat, nicht jetzt.
Es da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, weil das ist nicht so dein typisches Wohlfühlbuch an
richtig.
Sich. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du dann nächsten Monat berichten wirst.
Genau, da könnt ihr euch drauf freuen, weil das hätte ich nicht gedacht. Entweder weiß ich nicht, ob sich mein Geschmack ändert. Sagt man ja, man wird ja auch etwas älter und man liest ja auch hin und wieder mal andere Sachen. Das Buch hat's verdient, da oben zu stehen, weil nee, ich verrate so viel. Freut euch mal lieber auf den Juli.
Nächsten Monat.
Genau. Und irgendwann dann nach August werdet ihr von mir ein zweites Buch empfohlen bekommen. Und zwar, holla, die Waldfee, wo hab ich's denn jetzt? Ah ja, Mariko Türk, So federleicht wie meine Träume. Das wird im CBJ Verlag erscheinen und geht um zwei Teenager, die zusammen einiges wohl durchmachen, wobei es eher um sie gehen wird, weil sie einen Unfall hat und quasi damit leben muss, dass sie ihre Karriere als Balletttänzerin aufgeben muss. Das kann ich schon so sagen, das kann man glaube ich schon im Internet so nachlesen, weil das Buch ja schon vorgestellt, also zumindest, dass es das geben wird. Mehr darf ich dazu gar nicht sagen, wie gesagt, es erscheint ja erst noch und ich freue mich schon drauf, wenn ich das lese. Genau, ist auf meiner Leseliste und ich freue mich schon drauf, wenn das dann losgeht. Und dann werdet ihr meine Meinung dazu hören, wie es mir gefallen hat. Ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite.
Alles klar, dann freuen wir uns auf den Instagram-Post.
Yeah.
Yeah, okay.
Nina, was hast du uns denn mitgebracht?
Was habe ich mitgebracht? Ganz viel Zettelwirtschaft habe ich hier mitgebracht. Ich habe einmal mitgebracht und zwar ist letzte Woche, ist von Lily King, Writers and Lovers, im Taschenbuchformat erschienen. Ich habe es vor mehreren Monaten, ich glaube sogar eher letztes Jahr, habe ich das
letztes
gelesen.
Jahr.
Ja, letztes Jahr im Hardcover gelesen, jetzt ist Taschenbuch raus, DTV Verlag, 13 Euro, hat 320 Seiten, ist eine nette Sommerlektüre, finde ich schon. Das ist so dieses Buch, wo ich sage, ja, das ist vielleicht schon eher was fürs Herz, denn es spielt eine Liebesgeschichte mit dabei. Aber fangen wir ganz von vorne an. Wer ist Lily King? Lily King ist die Autorin von Euphoria. Das ist auch ein ziemlich großer Bestseller vor ein paar Jahren gewesen. Ja. Genau, das Buch kennt man meistens nicht zu verwechseln mit der Netflix-Serie Euphoria. Das nur als kleine Info, das ist was ganz anderes. Da bin ich nämlich einfach mal, ich habe es mal gegoogelt, ob das dasselbe ist, weil ich habe von der Serie gehört und dachte mir, gibt's da ein Buch zu? Aber nein, das Buch ist eine ganz andere Geschichte. Die beiden hängen nicht zusammen.
Gut zu wissen. Ich habe zwar keine Ahnung von der Serie und ich kenne auch das Buch nur vom Titel her, aber für andere Leute ist das jetzt wahrscheinlich eine sehr interessante Information.
Ja, dachte ich mir, ich werf das mal so ein als kurze Erklärung. Ja, worum geht's in Writers and Lovers? Also das Buch fängt damit an, also die Protagonistin heißt Casey und Caseys Mutter stirbt.
Okay, gut.
Ihre Mutter stirbt, ihr Freund Luke verlässt sie.
Na, das sind ja tolle Voraussetzungen.
Das sind tolle Aussichten für ein Wohlfühlbuch. Ich weiß, es wird besser, aber zunächst geht's noch weiter damit, dass Casey auch noch einen riesen Schuldenberg aus ihrem Studium natürlich hat. Das Ganze spielt ja in Amerika. Da ist es ja meistens so, wenn du da studierst, du bist ein armer Student, hast einen Haufenberg an Schulden und irgendwann hast du den hoffentlich mal abgearbeitet. Casey versucht das, denn sie arbeitet als Kellnerin in einem recht teuren Restaurant, schiebt da unglaublich viele Arbeitsstunden und möchte sich aber etablieren als Schriftstellerin. Sie arbeitet schon seit 6 Jahren an einem Buch. Sie ist jetzt ungefähr, boah, wie alt war die gute Frau? Ich glaube 30, 31, so ganz am Anfang ihrer 30er Jahre ist sie. Ja, schreibt an ihrem Büchlein und ja, sie ist ziemlich mitgenommen natürlich von dem Tod von ihrer Mutter, der ziemlich unerwartet und plötzlich kam. Ihr Freund verlässt sie, wie ich schon gesagt habe. Das ist dann natürlich auch nochmal, kommt nochmal oben drauf zu dem ganzen Ballast, den sie mit sich rumträgt. Sie leidet selbst ziemlich an Panikattacken, ist auch, boah, ich würde schon sagen, depressiv so ein bisschen, versucht sich im Leben durchzukämpfen. Ja, und in dem Restaurant, in dem sie kellnert, trifft sie auf einen Mann, mit dem so eine leichte Liebesbeziehung dann schon noch anfängt. Der gute Mann ist auch Vater von 2 Kindern.
Aha.
Genau.
Also etwas älter. Was ja nichts heißen muss, genau, nur mal so.
Genau, ist ein kleines bisschen älter. Ist jetzt nicht ganz so, wie ich fand, die Vorzeigebeziehung hat schon auch ein paar toxische Züge. Nebenbei gibt es dann auch noch einen anderen Herrn, der in ihrem Leben auftaucht. Der taucht sogar auch noch vor dem älteren Herrn mit den beiden Kindern auf.
Okay.
Und es ist so die Frage, ja, für wen entscheidet sie sich dann jetzt letzten Endes? Es ist so ein bisschen Liebesdreieck, aber die beiden Männer wissen halt nichts voneinander. Sie steht halt im Prinzip zwischen diesen beiden Kerlen und ist so, ja, für welchen entscheide ich mich dann letzten Endes? Das Buch ist auch wieder sehr feministisch geprägt. Die Protagonistin macht einen sehr schönen Wandel durch, indem sie auch ihre wirklich sehr auf sich selbst dann auch achtet und sich nicht von den Männern in irgendwelche Beziehungen oder in sonst irgendwas reinpressen lässt, sich von denen auch nicht unterkriegen lässt und ja, ob sie dann letzten Endes auch ihr Buch rausbringt oder nicht, das verrate ich jetzt nicht.
Ja, man muss ja auch noch einen Grund haben, es zu lesen.
Richtig, aber Casey hat mir schon sehr gut gefallen als Protagonistin. Ich finde ja auch immer, wenn der Protagonist, am Protagonisten kann schon sehr viele scheitern in der Geschichte. Von ihm oder von ihr ist auch sehr häufig abhängig, ob man es weiterliest oder nicht. Ich finde, mit Casey ist man da schon sehr gut unterwegs. Die Frau hat mir schon Spaß gemacht. Was mir jetzt eher etwas, ja, schon negativer aufgefallen ist, ich hatte etwas mehr die Hoffnung gehabt, dass ein bisschen mehr auf die Mutter noch eingegangen wird. Mhm. Die taucht während der Geschichte schon auch noch ein paar Mal auf, zum Beispiel in der Szene mit Caseys Vater, der dann schon eine neue Flamme hat und der für die er Casey halt den Ring von ihrer Mama quasi abluchsen möchte, an dem sie aber hängt, weil das so ein kleines Erinnerungsstück an ihre Mama ist, den sie auch wirklich jeden Tag trägt.
Ist ja schon ein bisschen geschmacklos.
Sehr geschmacklos, ja, so fasst man die Szene auch auf, aber das fand ich auch sehr schön, weil Lily King setzt unglaublich gut die Töne in diesem Buch. Man weiß immer sofort, wo man dran ist. Ja, also ihr schreibt sie und alles hat mir richtig gut gefallen. Was mir, wie gesagt, halt bei der Sache mit der Mama halt nicht so gut gefallen hat, ist, dass nicht das ganze Buch über auf diese emotionale Tiefe, sag ich jetzt mal, eingegangen wird. Am Anfang des Buches dachte ich mir, okay, hier werden jetzt Caseys Gedanken gerade richtig gut beschrieben, wie sie erst irgendwas komplett Alltägliches macht, ihre Gedanken sind woanders, sie ist eigentlich recht gut drauf oder so in so einem Mittelmaß, sag ich jetzt mal, jetzt nicht übertrieben fröhlich, aber einfach Es ist okay für sie. Und im nächsten Moment erlebt sie so eine absolute Trauerphase, wo sie dann merkt, dieses Erlebnis hier gerade oder einfach nur irgendwo zu stehen, den Sonnenuntergang zu betrachten, das kann ich nicht mehr mit meiner Mama machen. Die ist nicht mehr da. Und das war halt so eine Szene, bei der ich mir auch dachte, genau, so fühlt es sich an. So ist das mit der Trauerverarbeitung. Da konnte ich mich auch sehr gut hineinversetzen. Und ich dachte, das würde jetzt in dem ganzen Buch noch weiter aufgegriffen werden, weil solche Erlebnisse immer mal wieder zwischendurch noch aufkommen. Für manche Leute in der Trauerverarbeitung mehr, für manche weniger, in unterschiedlichsten Intervallen. Und Casey erlebt das im Laufe dieser Geschichte halt nicht mehr so wirklich. Und das fand ich so ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist also das Buch, bei dem du gesagt hast, dass dir das nicht, dass dir das dann nicht gefallen hat, ne? Was du am Anfang meintest oder
ja, oder es gefällt mir schon, es wird allerdings auf gar keinen Fall eins meiner Lieblingsbücher, weil ich halt mit dieser mit diesen Liebesgeschichten da drinnen nicht so viel anfangen konnte. Ich bin nicht für die Liebe. Nein. Eindeutig nicht. Ich fand die Typen, also sie entscheidet sich zwischen beiden Typen und ich saß so vor, ich will keinen von beiden nehmen. Sie macht zu, dass du lang gewinnt, ganz ehrlich. Such das Weite, vor allem von dem Typen mit den zwei Kindern, aber okay, musst du wissen. Ja.
Okay. Also für mich hört sich das Ganze trotzdem sehr spannend an und ich muss auch dazu sagen, mit so einer Dreiecksgeschichte kann ich gar nicht so viel anfangen. Das ist ja keine direkte Dreiecksgeschichte. Genau. Jeder Mensch hat da eine andere Vorstellung und ich denke, dass es Menschen gibt, die garantiert das schon mal so ähnlich, zumindest was diese wie entscheide ich mich Geschichte, ich gehe jetzt mal darauf ein, schon mal erlebt haben. Ich persönlich kann das nicht nachempfinden, weil ich immer der Meinung bin, man weiß, von wem man was will und was nicht. Und wenn man sich zwischen zwei nicht entscheiden kann, sind beide nicht die richtigen. Ist meine persönliche Meinung. Aber ich denke trotzdem, dass es genug Menschen gibt, die das wahrscheinlich schon mal ähnlich erlebt haben. So. Und das, was ich jetzt spannend finde, weil mich auch die emotionale Seite so ein bisschen interessiert, ist diese Trauersache, das da würde ich gerne mal, glaube ich, reinlesen, weil ich interessiere mich, ich kann es jetzt nicht so gut nachvollziehen und ich würde gerne gewisse Sachen einfach, ich lese manchmal Sachen gerne, die ich nicht so gut nachvollziehen kann, weil ich sie vielleicht danach besser verstehen kann. So. Also von daher hört sich das gut an.
Das ist auch wieder so eine Sache, wofür Bücher unglaublich gut sind, einfach um zu lernen, sich in andere Szenarien hineinzuversetzen.
Richtig.
Deswegen lese ich auch immer so gerne so eher etwas auch traurigere Bücher oder Bücher mit einem etwas emotionaleren Hintergrund, weil einfach Dinge dargestellt werden, die ich nicht erlebt habe, hoffentlich nicht erleben werde, richtig, so wie sie sind, aber mit denen ich mich gerne einmal auseinandersetzen möchte. Genau.
Das kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. Da habe ich auch schon einige gelesen. Manchmal denkt man sich auch, okay, ich habe da manchmal Phasen, da sind das unglaublich traurige Geschichten, aber die lassen einen dann nicht wieder los.
Ja.
Da braucht man sogar eine Weile, um das nächste Buch in die Hand zu nehmen, weil man das so erstmal sacken lassen muss.
Stichwort Hanya Yanagihara.
Ja,
ein stimmt. Wenig Leben. Dieses Buch macht einen fertig. Ich komme nicht drüber hinweg. Ja.
Ich bin ja eigentlich ganz gespannt auf das eine Buch, was du vorstellen willst.
Auf das, welches
Eroberung.
Ist das? Eroberung. Ja. Möchtest du, dass ich das als nächstes vorstelle?
Ja, aus dem einfachen Grund, weil mein Freund schon gesagt hat, dass es vielleicht für ihn sogar was Interessantes ist.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast ja schon so ein bisschen, ich habe ja schon so ein bisschen den Lesegeschmack deines Freundes mitbekommen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das für den was ist. Hatte ich ja auch im letzten Podcast schon mit Brigitte angesprochen, hatte ich als ein Buch erwähnt, auf das ich mich im nächsten Monat freuen werde. Und ja, es ist diesen Monat angekommen und ich habe mich riesig gefreut und mich direkt drauf gestürzt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Eroberung ist ein Buch von Laurent Binet, wird er, meine ich, ausgesprochen, er ist Franzose. Deswegen meine ich, die Aussprache wird hoffentlich richtig sein, ist im Rowohlt Verlag erschienen, hat so knapp 380 Seiten ungefähr und ist eine unglaublich schöne Mischung aus Roman und Geschichtsbuch. Also wenn man sich nicht entscheiden kann, möchte ich jetzt mal ein Geschichtsbuch lesen oder ein Roman, kann man sehr gut Eroberung von ihm lesen. Es ist natürlich schon größtenteils Roman, aber basierend auf geschichtlichen Fakten. Und Es spielt einfach mit einer sehr unglaublich guten Idee, nämlich was, wenn in der Geschichte Europas zwei Dinge anders gelaufen wären. Erstens, die Wikinger wären bis nach Südamerika gesegelt. Zweitens, Kolumbus wäre nie aus Amerika zurückgekehrt. In diesem Fall erobern die Inka Europa. Das ist die ganze Prämisse von diesem Buch. Und ich war allein schon begeistert, das hattest du nämlich auch angesprochen. Meistens, wenn man mit so alternativen Geschichten sich irgendwie auseinandersetzt oder so eine spinnt, ist es ja meistens, was wäre, wenn der Zweite Weltkrieg anders verlaufen wäre? Was wäre, wenn
ganz genau.
Hitler gewonnen hätte? Und das fand ich sehr cool bei dem Herrn Binet, dass er das Ganze wirklich noch weiter vorne ansetzt. Er fängt nämlich an bei Fredis Eriksdottir, die gut, wann hat die gute Frau gelebt? Ich habe es notiert, 1000, ich habe es nicht notiert, ich bin gut, meine Güte.
Aber sehr früh, 1000 ist ja schon mal sehr früh.
Ich meine, 1000 nach Christus ungefähr hat sie gelebt. Sie ist die Tochter von Erik dem Roten.
Also die gab es wirklich?
Die gab es wirklich, genau. Okay. Es gab Erik den Roten, es gab seinen Sohn Leif, es gab seine Tochter Fredis Eriksdottir, die sich quasi auf den Weg macht, Vinland zu entdecken, die auf dem Weg da nach Grönland ist. Mhm. Ich wusste das auch vorher schon, einfach weil wir von den Ravensburger Spielen hier, ja. Nicht Ravensburg, von den Kosmos-Spielen, den Kosmos-Spielen, hatten wir so Spiele, die auch auf historischen Ereignissen basiert sind, wo du quasi so eine Art Rollenspiel machen kannst. Und da hatte ich mir, die heißen Carta Ventura.
Ach, die? Alles klar.
Genau. Jetzt und da gab es eins zu Erik dem Roten und zu Vinland und da geht es quasi drum. Und deswegen kannte ich die Geschichte schon so ein bisschen. Mhm. Genau.
Sind das denn jetzt Wikinger?
Ja.
Ja? Okay. Mhm. Gut, das wollte ich jetzt nur wissen.
Kannst du als solche bezeichnen, ja, als Wikinger, genau. Die, sich auf den Weg machen erstmal nach Grönland, wo sie auf die Skrälinger treffen, so nennen die. Das Skrälinger ist ein altnordisches Wort, altnordischer Begriff, der quasi Eskimos bedeutet. Mhm. So nennen die Einheimischen dort. Den bringen die quasi Eisen, machen denen Geschenke. Das Eisen verbreitet sich dorthin immer weiter und irgendwann kommen die dann natürlich auch noch weiter nach Amerika und verweilen dann dort. Das ist quasi so dieses erste Kapitel. Ich sage jetzt mal, das Buch ist in ungefähr so drei Abschnitte jetzt grob unterteilt. Einmal Fredis und dann halt Kolumbus, der nie aus Amerika zurückgekehrt ist. Das sind eher so kürzere Abschnitte. Kolumbus ist hier, wie du auch siehst, in Tagebucheinträge unterteilt.
Ja, ich sehe es.
Die, mal kürzer, mal länger sind. Mit denen ist man eigentlich auch recht schnell durch. Und danach, sobald man mit dem durch ist, geht es in den dritten Teil über in die Atahualpa-Chroniken. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht.
Aber ich sehe gerade, wenn das der dritte Teil ist, ist das ja eigentlich...
Verläuft alles in der Geschichte anders.
Ergibt Sinn.
Erst ist es nämlich noch wirklich basierend so, wie es halt wirklich vonstatten gegangen ist oder wie man denkt, dass es vonstatten gegangen ist. Und irgendwann macht der Laurent Binet aber in dieser Historie so einen Knick und spinnt seine eigenen Ideen mit rein. So, was wäre, wenn? So, jetzt ändern wir mal die Geschichte. Kolumbus hat jetzt Amerika halt nicht verlassen und dann geht es in diesen absurden dritten Teil, wo wirklich die Geschichte Europas komplett umgekrempelt wird, wo dann nicht Luthers Thesen zum Beispiel an das Kirchentor genagelt werden, sondern die Sonnenthesen werden da dran geheftet. Wir laufen auch nicht rum, wie wir es jetzt tun, sondern wir tragen schönen Federschmuck und schöne Kopfbedeckungen.
Okay, ich stell's mir gerade vor, ja.
Es ist wirklich alles anders. Nichts ist mehr so, wie wir es kennen und dieses Buch macht unglaublichen Spaß. Was ich, wie ich sagen muss, zu Anfang nicht gedacht hätte, als ich es dann tatsächlich angefangen habe zu lesen. Als es nämlich erst noch um Fredis ging, ich habe es ja sowieso mit nordischer Mythologie und der Geschichte und auch mit den Wikingern. Und ich dachte, okay, das wird jetzt unglaublich spannend werden. Ich fand den ersten Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen ziehend.
Okay.
Ein kleines bisschen. Aber haltet durch, liebe Mitleserinnen und Mitleser. Es lohnt sich, weil dieses Buch macht unglaublich Spaß. Erst ist es ein bisschen okay, man weiß nicht so richtig, worauf man sich hier einlässt. Es wird halt erstmal nur darauf eingegangen, was wirklich passiert ist. Aber spätestens dann, wenn sich die Geschichte so zu biegen beginnt und andere Ideen noch einfließen, macht dieses Buch unglaublich Spaß.
Okay.
Das ist eine absolute Leseempfehlung meinerseits für jeden, der ein bisschen mit Geschichte spielen möchte.
Okay, eine Frage, die du natürlich jetzt nicht beantworten musst, aber was ist denn deine Meinung? Hätte es der Geschichte gut getan, wenn das so gelaufen wäre oder nicht?
Hätte es das? Ob es dann wirklich besser gewesen wäre, wie es jetzt ist? Also, ich finde, das ist immer so eine gleichzeitige Ja- und Nein-Frage und Antwort, weil so wie es jetzt ist, ist nicht alles perfekt, aber ich denke mal, so wie es in dem Buch gelaufen ist, wäre auch nicht alles perfekt. Wir hätten einfach nur andere Probleme.
Genau, so das wollte ich jetzt wissen, ob das jetzt rein fiktiv ist und man sagt, das ist alles viel schöner oder ob er realistisch bleibt und eigene Probleme quasi dann entwickelt. Das wollte ich jetzt eigentlich nur wissen.
Also er driftet jetzt nicht ganz ins Fantastische ab.
Okay.
Er gestaltet halt wirklich einfach nur die Geschichte um, basierend auf dem, was eigentlich passiert ist, und macht daraus aber sein eigenes Ding. Dabei, es geht aber nicht ins Absurde.
Okay. Wollte ich wissen. Also es würde auch Leute interessieren, die dann quasi sich sagen, so eine Was-wäre-wenn-Geschichte, die aber auch vielleicht realistisch sein könnte. So hätte es auch laufen können.
Genau. Muss jetzt nicht für es wird auch auf jeden Fall Leute geben, die sagen, ach, was für ein Quatsch, so hätte es nie im Leben ausgesehen. Aber ich fand diese Idee und einfach dieses Spinnen dieser neuen Geschichte wirklich sehr interessant. Ob sie jetzt für manche wirklich ins Kuriose geht oder nicht, ich fand sie super.
Okay. Ich bin gespannt. Ich werde es wohl weiterempfehlen.
Ja, mach das sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich fand es unglaublich toll, dieses Buch.
Sehr schön.
So, meine dritte Empfehlung ist zunächst erstmal im Englischen erschienen. Natürlich. Ist von der Frau Madeleine Miller, von der ich schon mal berichtet habe, mit diesem wunderschönen Buch Das Lied des Achill. Und sie hat jetzt ein neues Werk rausgebracht nach Circe, und das heißt Galatea. Es ist ein sehr, sehr kurzweiliges Buch, das muss ich sofort sagen. Dieses Buch hat in der englischen Sprache 64 Seiten, und diese 64 Seiten sind jetzt auch nicht gerade groß und auch nicht sehr, ja, gut gefüllt, sagen wir es so. Es ist wirklich ein sehr, sehr kleines Buch, wirklich schon so Geschenkbuch-Form hat es. Und die 64 Seiten sind, sagen wir mal, Schriftgröße 14. Jetzt übertrieben. Es ist also nicht Schriftgröße 14, aber die Schrift ist schon recht groß. Mhm. Man ist innerhalb von einer Stunde mit diesem Buch durch.
Also eher eine Kurzgeschichte?
Ja, es ist schon eine Kurzgeschichte tatsächlich.
Okay.
Ist basierend auf Ovids Geschichte des Polyphem und Galatea, die da heißt die in den Metamorphosen auftaucht. Ich habe sie nicht gelesen, bin ich ganz ehrlich.
Die Metamorphosen hast du jetzt nicht gelesen. Okay,
ich
wollte schon sagen, Galatea wirst du ja jetzt gelesen.
Ja, ja. Galatea habe ich gelesen, Ovids Metamorphosen habe ich nicht gelesen. Aber ich habe mir im Internet einmal durchgelesen, worum es ging. Und die Frau Miller hat am Ende des Buches auch nochmal so eine eigene kleine Anmerkung, wie sie zu Galatea jetzt kam, und berichtet auch natürlich über Ovids Stück und wo so gewisse Differenzen dann sind. Im Allgemeinen geht es bei Galatea einmal um den Steinmetz, der da der Polyphem ist, und er erschafft die perfekte Statue in Form einer Frau. Diese Frau erhält sie Leben. Sie wird tatsächlich lebendig. Ihr wird Leben eingehaucht. Und ja, sie fungiert quasi als die Frau des Polyphen. Die beiden haben auch ein Kind.
Okay.
Ich sehe deinen Blick. Es ist griechische Mythologie. Du musst immer sagen, in der griechischen Mythologie, es ist alles möglich. Mhm. Alles ist möglich. Nichts ist unmöglich. Diese beiden haben auch ein sehr interessantes Ritual, welches man direkt von Anfang, am Anfang der Geschichte auch kennenlernt. Und zwar ist die Frau, meistens liegt sie zu Bette, wirklich so statuenähnlich, und der Frau, der Mann, jetzt habe ich es gerade, der Mann kommt dann immer in das Zimmer rein und sieht dann halt diese perfekte Statue liegen in ihrer Schönheit, in ihrer Reinheit, völlig unbefleckt, unberührt. Und er ist derjenige, unter dessen Hand die Frau zum Leben erwacht und dann gibt mehr oder weniger nur er sich seiner Leidenschaft hin. Ihr habt das Bild im Kopf, mehr muss ich dazu nicht sagen.
Ja, also wenn man jetzt mein Gesicht sehen könnte.
Sina sitzt nur hier und schüttelt mit dem Kopf. Aber genau das wollte die Frau Miller nämlich auch ausdrücken. Denn
das habe ich mir nämlich gedacht, dass da jetzt irgend noch eine Kernaussage kommt.
Natürlich. Sie schon allein mit Galatea hat sie auch sehr viel, ein unglaublich schönes feministisches Werk geschaffen. Und so macht sie das in Galatea auch, indem sie nämlich schon alleine Galatea erstens eine Stimme gibt, denn in Ovids Stück redet Galatea überhaupt nicht. Und sie gibt Galatea auch Persönlichkeit und eine Mission, nämlich die Mission ist es, ihre Tochter zu retten, die auf der Insel, wo die drei sind, quasi gefangen gehalten wird von dem Steinmetzen. Galatea soll natürlich auch die Verkörperung von Unterwürfigkeit und Demut darstellen, falls man das durch meine Beschreibung gerade eben noch nicht
Doch, ich denke, das kam schon drüber.
Genau, und der Ehemann stellt quasi einen obsessiven Mann dar, der sie nur wegsperrt und unter die Kontrolle von Ärzten und Schwestern stellt, was man auch gleich zu Beginn der Geschichte herausfindet. Die Geschichte fängt nämlich quasi damit an, dass ihr immer von irgendwelchen Ärzten und Schwestern gesagt wird, oh, sie sind so schwach und oh, sie müssen sich hinlegen und ausruhen. Also ihr wird quasi schon von Dritten gesagt, dass sie ein schwächliches Wesen ist, das sich nicht zu viel bewegen sollte, auch gar nicht groß nachdenken sollte. Sie soll einfach nur da liegen und schön aussehen für ihren Mann, der ja nun mal dieser obsessive Ehemann ist.
Bitte sag mir, dass das noch eine andere Aussage hat, weil ich krieg gerade einen Brechreiz.
So. Ja, die Geschichte war wandelt sich ja, denn sie lehnt sich nämlich gegen ihren Mann auf, beziehungsweise sie rettet natürlich ihre Tochter, die unter den Machenschaften ihres Vaters quasi auch leidet, damit sie von dieser Insel runterkommt und ihr Leben leben kann. Und es ist eine Kurzgeschichte. Ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr erzähle, erzähle ich das Ende.
Also ich möchte nur eins wissen für jeden, der, also ich bin ja nicht so feministisch drauf wie du, aber das hätte mir jetzt so, bitte sag mir, dass das noch, dass das die Aussage hat, dass jede Frau nicht schwach ist und bitte.
Hat es.
Ja, okay.
Hat es.
Ja, gut, wunderbar.
Hat es. Jede Frau, die Aussage ist quasi auch, jede Frau hat die Kraft, sich ihrem Schicksal in Anführungsstrichen jetzt entgegenzustellen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und durch Entscheidungen auch das Leben von anderen zu verändern. Sie, Galatea trifft am Ende auch eine Entscheidung, um ihre Tochter zu retten und sich gegen ihren Mann aufzulehnen. Und ja, es ist schon eine sehr dramatische Entscheidung, aber als Frau, die quasi eine Skulptur ist, die aus Stein ist. Doch, sie trifft schon eine gute Entscheidung und für die griechische Mythologie schon auch eine sehr passende, auch gerade dafür, was sie ja eigentlich ist. Ich spoiler nicht.
Nee, da braucht man
es
ja nicht
mehr. Es mag jetzt gerade ein bisschen verwirrend klingen, was ich sage, aber wenn man das Buch gelesen hat und auch das Ende kennt und man weiß, was sie am Ende tut, dann wird es hoffentlich Sinn ergeben, was ich hier sage.
Eine Frage, die für mich jetzt nicht deutlich rüberkam, gibt es das jetzt schon auf Deutsch oder immer noch nur auf Englisch?
Gibt es erstmal nur auf Deutsch. Es kommt jetzt...
Nur auf Deutsch?
Nur auf Englisch? Entschuldigung. Es ist die Wärme.
Ja, ja. Es ist sehr warm, liebe Leute. Es ist warm, ja. Ende Juni und es ist verdammt warm.
Richtig. Nee, es gibt es erstmal nur auf Englisch, aber es kommt dieses Jahr noch auf Deutsch raus. Es kommt auch wieder im Eisele, Julia Eisele Verlag raus, wie ihre Vorgängerbücher. Ich muss dazu sagen, nicht über den Preis wundern. Ich habe nämlich erst auch geschluckt. Das Buch wird im Deutschen auch nicht viel mehr Seiten haben, nur ein paar mehr. Soll aber gebunden 20 Euro kosten.
Oha.
Mhm, habe ich auch erstmal geschluckt. Habe mich auch gefragt, wie rechtfertigen die den Preis? Muss ich nämlich auch ganz ehrlich sagen, wie rechtfertigen die das? Die deutsche Ausgabe wird mit Zeichnungen bestückt sein. Okay. Zeichnungen und Tinte. Ja, okay. Das hebt die Kosten für dieses Buch natürlich nochmal an. Dementsprechend wird es teurer sein als im Englischen. Da kann man sich dann jetzt aussuchen, okay, möchte ich nur den Text haben, weil die englische Ausgabe hat nur Text. Da gibt's keine Zeichnung. Ist auch eine sehr schön schlichte Ausgabe. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Ist auch sehr schön zu lesen auf Englisch. Wer aber gerne diese schöne Schmuckausgabe haben möchte, dem kann ich auch diese Ausgabe empfehlen, weil ich bin mir ziemlich sicher, die wird toll aussehen. Ich habe das Cover gesehen und es sieht toll aus.
Weißt du denn schon, wann es erscheinen wird?
Ich weiß gerade nur Ende des Jahres.
Na gut, dann wissen wir ja schon viel. Auf jeden Fall, Ende dass des es Jahres, nicht jetzt also, kommt.
Es wird ein schönes Weihnachtsgeschenk sein.
Habe ich nämlich auch gerade gedacht. Das ist doch
schöne Schmuckausgabe für alle, die begeistert waren von Circe und von Das Lied des Achill. Es ist, glaube ich, ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk.
Sehr cool, ja. Da freut man sich ja schon drauf. Vor allen Dingen hört man das ja selten, dass eine Autorin oder ein Autor einen ja noch nach drei Büchern immer noch so begeistern kann. Es gibt ja immer, das kennt ja jeder, jeder hat so Lieblingsautoren und dann liest man dann irgendein Buch von denen und denkt sich, oh, okay.
Ja, es ist immer eins dabei, bei dem man sagt, okay, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich musste auch immer an die Kundin zurückdenken, die mir von der Maya Lunde erzählt hat, die die Geschichte der Bienen
richtig, genau.
geschrieben hat und die mal meinte, ja, das erste Buch war richtig super, das zweite Buch, ja, das war noch okay, aber das dritte war reine Geldmacherei. Ja. Ich habe die drei nicht gelesen. Die Geschichte der Bienen wartet immer noch bei mir zu Hause tatsächlich. Ich muss es immer noch lesen. Ja, ich gehöre zu denen, die es noch nicht gelesen haben.
Ich auch nicht, aber das ist auch gar nicht mein Metier.
Ja, ich berichte dir dann. bei Madeleine Miller muss ich sagen, super. Also die zieht das durch. Das erste Buch ist super, das zweite super. Galatea ist jetzt auch super. Wie gesagt, ein sehr kurzweiliges Buch, aber auf jeden Fall lesenswert. Immer schön für zwischendurch, wenn man vielleicht gerade nicht weiß, was man lesen möchte. Man nur was für eine Stunde mal eben haben möchte oder für eine kurze Zugfahrt. Einfach, ist auch sehr schön zum Mitnehmen.
Und auch anscheinend wird es vielleicht sogar was Schönes zum Verschenken sein.
Ja, ja. So. Definitiv. Und dann habe ich jetzt noch Bücher, auf die ich mich freue.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Worauf freuen, können wir uns denn noch bei dir freuen?
Erstmal, ich habe zwei Bücher hier draufstehen, die mehr so jetzt wirklich rein persönliche Vorlieben jetzt gerade sind. Von dem einen habe ich dir nämlich gerade schon berichtet, ich war ja am Wochenende in Düsseldorf und da war Büchermeile.
Richtig.
Und ich habe zwei Bücher mitgenommen und auf ein Buch freue ich mich jetzt ganz besonders, weil ich von dem keine Ahnung habe, worum es geht. Das ist von Aischylos, die Orestie. Es ist ein griechisches Drama, Tragödie. Und ich habe von diesem Werk noch nie was gehört. Zumindest von dem Inhalt nicht. Dass es die Orestie gibt, ja, wusste ich. Aber ich weiß nicht, worum es geht. Bin ich ganz ehrlich. Es ist mir auch nie im Studium irgendwie mal entgegengekommen, wo man ja die verschiedensten antikischen Stücke jetzt auch noch gelesen hat. Aber Orestie, keine Ahnung. Und
also,
ich freue mich aber sehr darauf.
Ihr seht mein Gesicht nicht und Ninas Gesicht nicht und über meinem Gesicht sind jetzt ganz viele Fragezeichen. Bei mir sagt das nämlich überhaupt nichts und deswegen freue ich mich schon, wenn Nina dann weiß, um was es geht und ob es gut ist.
Es ist ist auch eine richtig coole Ausgabe. Die Ausgabe ist nämlich von 1910. Ist eine richtig schön alte, gebundene Ausgabe, die vor allem auch noch richtig gut aussieht. Also da ist nichts abgeblättert irgendwie. Seiten sind natürlich ordentlich vergilbt, aber was erwartet man nach über 100 Jahren?
Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, nehmt mal so ein altes Buch und riecht da dran. Ja. Alte Bücher haben einen ganz eigenen Geruch und jeder, der Bücher mag, wird ihn eigentlich kennen und lieben.
Ja, wobei ich auch dazu sagen muss, nicht jedes Buch. Ja, ich hab mal an einem alten Buch gerochen und ich dachte mir so, boah, Nee.
Ja, gut. Ja, es gibt auch Bücher, die stinken tatsächlich, ja. Da kommt es immer auf die Tinte drauf an, glaube ich.
Aber das Buch, das roch gut.
Das ist gut. Das ist eine richtig tolle Voraussetzung.
Ja. Das zweite, worauf ich mich freue, das werde ich mir jetzt wahrscheinlich auch in meinem Urlaub vornehmen, ist einmal A World Beneath the Sands von Toby Wilkinson. Von ihm hatte ich ja zuletzt Aufstieg und Fall des alten Ägypten vorgestellt. Ja. Und das ist tatsächlich sein einziges Buch, was auf Deutsch erschienen ist. Der gute Mann hat aber noch einiges auf Englisch geschrieben. Und ich hatte mir jetzt zuletzt A World Beneath the Sands bestellt gehabt und möchte das jetzt noch lesen. Da geht es einfach auch um die Ägyptologie in der heutigen Zeit. Okay. Aber nicht nur in der heutigen Zeit, sondern auch schon wirklich angefangen bei Napoleon Bonaparte, der ja auch schon im alten Ägypten war und sich da ein bisschen umgeguckt hat, um es mal nett zu sagen. Mhm. Und er geht einfach komplett auf das Thema Ägypten und Ägyptologie ein. Und da bin ich jetzt sehr gespannt.
Oh, wir sind, glaube ich, alle gespannt, was du uns dann im Juli erzählst.
Ja, und dann habe ich noch zwei Bücher einmal aufgeschrieben, die ich jetzt zuletzt in der Verlagsvorschau vom Frech Verlag gesehen habe. Sina lacht, denn Sina hat mitbekommen, ich bin ein sehr großer Fan von diesem Verlag. Die haben nämlich unglaublich tolle Zeichen- und Hobbybücher und das ist genau mein Metier. Es kommt einmal ein Feinlein-Übungsbuch raus, ein Übungsbuch für alle, die sehr gerne mal mit Feinlinern zeichnen möchten. Damit kann man nämlich unglaublich schöne Kunstwerke schaffen, die unglaublich schöne, satte, schwarze Farbe haben. Und da freue ich mich sehr drauf, denn ich zeichne sehr gerne auch mit Feinliner und auch mit Tuschezeichnungen und ich freue mich über dieses Buch. Es kommt, ich meine jetzt im September kommt es raus. Oder es war im August. Es gab Bücher, die hatten eine Ankündigung für den, ich meine, 24. August und die anderen waren für den 1. September. Also die sind jetzt nicht so weit auseinander.
Dann hören wir ja doch noch nichts im Juli darüber.
Nein, aber ich werde zum Herbst darüber berichten. Ich werde euch im Oktober darüber berichten, denn Oktober ist Inktober. Kennst du das, Tina? Das ist, weil es ist auch wieder so ein Internetphänomen. Der Oktober wird Inktober umgenannt, Ink von halt Zeichenfarbe. Der Oktober ist ein reiner Zeichenmonat. Jeden Tag wird sich ein neues Projekt vorgenommen und damit wird der Inktober dann gefüllt.
Oha, das könnte dann auch bei uns vielleicht spannend werden. Vielleicht lassen wir uns ja auch auf das Thema mal in der Buchhandlung ein, ja. mit Farben und so weiter. Ja. Müssen wir mal unserer Deko-Queen erzählen.
Ich wollte Annette nämlich sehr gerne fragen, ob sie für den Oktober, nämlich gerade zum Thema Inktober, dann bitte ein Künstlerschaufenster dekorieren.
Das wäre perfekt.
Mhm. Mhm. Und das zweite ist auch nochmal, beziehungsweise jetzt das vierte, ist auch ein Zeichenbuch, nämlich von meiner Lieblingszeichenbuchreihe, die Kunst des Zeichnens. Es kommt ein neues Werk raus, das ist das Masterclass-Aktzeichnen.
Okay.
Da freue ich mich drauf. Aktzeichnen ist wirklich, ich weiß, warum dieses Buch Masterclass heißt, weil Aktzeichnen ist scheiße schwer.
Hast du denn da jemanden, der dir Modell sitzt?
Nein. Aber es gibt ja so, nennt man das jetzt so Kunstveranstaltung, wo wirklich jemand im Modell steht und die Leute sitzen um diese Person rum und zeichnen aus der jeweiligen Perspektive. Das gibt es durchaus. Fände ich mal sehr interessant.
Ja. Ja, ich kann nicht zeichnen. Also ich habe Nina das schon mal gesagt, wenn ich eine Katze zeichne, hat das drei Striche und das war's.
Einen runden Körper. Auch so Dreiecke als
genau.
Ohren.
Ja, also zeichnen ist nee. Also jeder muss seine Talente kennen und zeichnen ist nein.
Mhm. Ja, Aktzeichnen finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ich habe natürlich auch mit so Manga- und Comiczeichnungen angefangen. Zuletzt ist es dann übergegangen in realistische Porträtzeichnungen und jetzt nach Porträtzeichnungen würde ich ganz gerne auch mal so ganze menschliche Körper zeichnen können. Und gerade bei Aktzeichnungen hast du sehr viele zeichnerische Aspekte wirklich in einem verbunden, wirklich einmal die Perspektive und wie die einzelnen Körperteile zueinander, ich sag jetzt mal, stehen mit den eigenen verschiedenen Lichtreflexen, Lichtreflekte, so, die auf den Körper dann jeweils eintreffen. Und ja, Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch.
Ja, und wir sind sehr gespannt, ob Nina dann uns eine ihrer Zeichnungen zeigen wird vielleicht.
Die stellen wir dann im Schaufenster aus.
Ja, oh je, oh je. Ja.
Es wird eine schöne Zeichnung werden. Ja, ich könnte jetzt eigentlich noch zwei Bücher nennen, auf die ich mich besonders freue. Das, beziehungsweise das eine wird das komplette Regal meiner Mama sein mit den Harlan Coben-Büchern, an die ich mich noch ranwagen möchte. Und ich habe vor meinem letzten Urlaub, war ich einmal noch bei mir in Elberfeld und wir haben da ja diesen Bücherschrank.
Ja.
Wo man schon gelesene Bücher gerne reinstellen kann und man kann sich da was dann rausnehmen.
Gibt es in sehr vielen Städten.
Ja, die sind unglaublich toll. Ich habe da ein Buch tatsächlich mitgenommen, ist auch ein altes Buch, zumindest die Ausgabe ist alt, aber das Buch gibt es tatsächlich, meine ich. Nur ist sogar ein historischer Roman.
Och nee.
Och nö, ja, hat mich auch gewundert. Aber wenn du das Thema jetzt hörst, wird es dich nicht mehr wundern, denn das Buch heißt Sinuel der Ägypter.
Oh je, ja, alles da, okay. Ja, ich weiß Bescheid.
Ja, das habe ich mitgenommen. Das Traurige war, der Buchrücken, der war auf der einen Seite, war der schon komplett abgetrennt, der flappte so hin und her. Ich habe das jetzt zu Hause mit Tesa geklebt, jetzt hält es wieder und es sieht wieder vernünftig aus. Ist ansonsten auch in einem sehr guten, recht guten Zustand, das Buch. Ich freue mich darauf, das zu lesen, weil es ist von einem Skandinavier geschrieben worden. Ist auch ein sehr bekanntes Buch tatsächlich, wie ich herausfinden durfte, weil ich habe das Buch dann nämlich immer gegoogelt und mir den Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Es ist, gehört sogar mit zu den meistverkauftesten Büchern von diesem Herrn und auch in diesem Land. Ich weiß nur gerade nicht mehr, ob es jetzt aus Norwegen war oder nee, aus Island, meine ich, kam der. Mein gute Mann kam aus Island. Ist das meistverkaufteste Buch da?
Ich werde das gleich mal googeln, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen, stehe ich auf dem Schlauch, ja. Bin ich ganz ehrlich zu.
Ich hätte es vorher auch besser nochmal gegoogelt. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, das rauszufinden. Das Buch gibt es tatsächlich auch noch im Taschenbuchformat. Ich meine, bei Bastei Lübbe ist es erschienen. Von daher werde ich es mir jetzt bald auch mal durchlesen und dann hätte ich mal einen historischen Roman gelesen. Das ist
also
der erste
wird,
für mich.
Ja, richtig, richtig spannend werden, was wir uns, was dann zu hören wird, hören sein wird. Aber ich denke, wir sind jetzt so am Schluss.
Ich denke auch.
Was wir sagen können, ist erstmal für alle, die Schulferien haben oder da, daran mitpartizipieren.
Genießt es.
6 Wochen keine Lehrer.
Genießt den heutigen Tag, geht schwimmen.
Richtig, würden wir auch gerne.
Schwimmt für mich mit. Genau.
Und wir hören uns im Juli wieder und tatsächlich in derselben Kombination.
In derselben Besetzung. Ich freue mich schon, genau. Wir
ich
hören
mich auch.
Uns. Genießt die Tage, bleibt gesund und bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.